Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Hilfe aus der Ferne. Wie geht denn das? Warum brauchen wir das? Was kann man aus der Ferne wirklich regeln? Mittels neuer Technik erhalten auch ältere Menschen mit Sehbehinderung aus der Ferne Unterstützung. Wie genau funktioniert das? All diese Fragen besprechen wir heute mit einem Menschen, der uns dazu sicher Auskunft geben kann. Kai Bisbord, Projektleiter von Tower Fernassistent. Hallo ins Hessische, hallo nach Kassel. Hallo Herr Bisbord, sind Sie bereit?
Ja, hallo zusammen. Ja klar, ich bin bereit.
Wunderbar. Heute hatten wir ein bisschen Probleme beim Starten. Ich kann es ja mal so nebenbei erzählen. Und wir haben bestimmt 10 Minuten gewurschtelt, um hier uns alle zusammenzukriegen. Und auch einen schönen Tag nach NRW zu Emanuel Stadler, den zweiten Gastgeber im Podcast. Alles klar im Cast?
Ja, alles klar. Es kann losgehen.
Wunderbar. Und ich bin Thomas Golka, ebenfalls Gastgeber im Podcast, komme aus Berlin, bin wie Emanuel Mitglied der Fokusgruppe Sehen im Alter. Unser Gast, der auch schon Erfahrung als Laborleiter im Pixel-Labor Kassel mit den neuen Technologien und deren Nutzen machen konnte, wird sich jetzt gleich selbst vorstellen. Und zwar hat er dazu die Zeit einer normalen Fahrstuhlfahrt. Der Aufzug fährt jetzt ab.
Ja, hallo, ich bin Kai Bisbord, habe Tower Fernassistenz mitgründen dürfen vor 3 Jahren auf Initiative von einem blinden Aktivisten hier aus Kassel, Pierre Busch, hin. Und das haben wir seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.
Okay, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an das Pixel-Labor. Ich habe mit denen vor, ich schätze mal, 10 Jahren mal was zusammen gemacht und ich fand es immer super, super interessant, weil das so eine ganz wahnsinnig tolle Mischung war. Okay, aber das ist nicht unser Thema heute. Thematisch wollen wir Sie gerne dort abholen, wo Sie sich gerade befinden. Und daher unsere Eingangsfrage: Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit und unserem Thema Sehen im Alter beschäftigt?
Naja, also von der grundsätzlichen Ausrichtung haben wir am Anfang gesagt, Fernassistenz ist insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen und Menschen mit Lernschwierigkeiten relevant, haben dann auf dem weiteren Weg auch gemerkt, dass man auch SeniorInnen als Gruppe mit einschließen kann, aber natürlich dann da auch mehr oder weniger immer eine Art von Behinderung oder Einschränkung vorliegt. Aber das Altwerden als solches bringt ja auch schon manches mit sich, wo wir festgestellt haben, Mensch, da kann Fernassistenz helfen. Es gibt sicherlich manche Fälle, wo Fernassistenz zum Beispiel einen Mobilitätsradius im Alter nochmal erweitern kann, weil ich vielleicht von einer anbahnenden Demenz oder von einer anderen Einschränkung her vielleicht sagen würde, auch ich traue mich nicht mehr so richtig aus dem Haus, weil ich vielleicht irgendwo schlechte Erfahrungen mache, irgendwo stehe, mich nicht mehr orientieren kann oder irgendwo was zu kompliziert ist und ich nicht damit der Situation umgehen kann. Und dafür wären wir dann da und können Menschen dann helfen, ihre Bedürfnisse umzusetzen oder ihnen einfach da weiterzuhelfen, wo sie sind, zum Beispiel mit Orientierung oder mit Beratung. Ja. Mhm.
Nochmal ein kleiner Einschub. Ich glaube, ich habe dich jetzt gesiezt. Wir hatten uns eigentlich vorher verständigt aufs Du. Ich versuche es trotzdem jetzt nochmal mit Du weiter.
Ja, gerne.
Manuel, du bist jetzt dran und da fällt es mir ganz leicht, weil ich dich schon lange kenne. übernimm noch bitte den nächsten Abschnitt unseres Gesprächs.
Ja, das tue ich gerne und wollte erstmal für unsere Zuhörer ein paar Grundsätzlichkeiten versuchen zu klären. Zunächst mal der Name. Tower, Englisch für Turm. Was bedeutet der im Zusammenhang mit Ihrem Namen? Mit deinem Namen? Ihrem Namen?
Ja, also wir haben am Anfang überlegt, wie wollen wir das Kind nennen? Und es war einfach so eine Geschichte aus dem Bauch, die mir dann kam, dass ich sagte, ach Tower, das ist ja wie der Flugverkehrskontrollturm auf den Flughäfen. Da sitzen Leute drin, die haben einfach eine andere Perspektive. Und der Pilot ist irgendwie angewiesen auf die, dass er Infos von denen bekommt, wie er sich verhalten soll. Und da dachte ich, ach, das ist eine schöne Analogie, dass da einfach Leute sind, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Und das war am Anfang nur so ein Arbeitstitel und bisher ist uns noch nichts Besseres eingefallen, ist dazu immer dabei geblieben.
Ja, ist doch prima. Aber ja, auch sehr einleuchtend. Und de denke ich, leitet über zu dem anderen Teil eures Namens, Fernassistenz. Was bedeutet das eigentlich genau? Was kann man sich darunter jetzt erstmal generell, wir kommen dann später noch auf Details, aber was kann man sich darunter vorstellen?
Also zum einen sind wir ein professioneller Assistenzservice. Wir haben also Menschen dazu ausgebildet, dass sie gut Menschen assistieren können und sie quasi selber, also die Menschen sind quasi der Pilot, die sitzen am Steuer und wir geben ihnen zusätzliche Informationen, die ihnen dann weiterhelfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen oder zum Beispiel Hindernisse zu überwinden. Diese Menschen, die sitzen wie ich jetzt hier an einem großen Monitor. Da haben wir eine App entwickelt, also eine Software, mit der wir dann uns auf, naja, zum einen auf Smartphone draufschalten können. Das stimmt aber nicht ganz so. Also die eigentlich hat der Nutzer eine App, die gibt es bei iOS im App Store und bei Android im Play Store. Da kann man die sich einfach runterladen und dann ist es so eine ganz, ganz einfache App. Das heißt, da gibt es nur einen Knopf, da drücke ich drauf und dann meldet sich bei mir hier jemand und ich sage dann, hallo, hier ist Kai von Tower, was kann ich für dich tun? Und dann kann jemand sein Anliegen schildern und ich assistiere dann dabei.
Naja, ah ja, sehr schön. Wie kam es da zur Gründung? Denn Fernassistenz, sage ich mal, in der Form, zumindest in Deutschland, ist ja noch eher ein neues Feld. Aus dem Ausland gibt es ja da schon seit längerem Angebote. Wie kam es zur Gründung von eurem Unternehmen?
Ich glaube, da kamen ein paar Sachen zusammen. Zum einen war ich im Kontext vom Pixel-Labor immer bestrebt zu gucken, wie kann Digitalisierung Menschen irgendwo weiterhelfen auf Arten, die momentan noch nicht genutzt sind. Dann kam zusammen, dass eben Peer Busch auch die Initiative gesucht hat und mich kontaktiert hat. Und dann haben wir mal ein bisschen gesprochen bei einem Waldspaziergang. Dann fand ich das faszinierend, dass es das in anderen Ländern schon gibt und hatte auch irgendwie so eine Art Ungerechtigkeitsgefühl in mir, wo ich dann dachte, Mensch, das kann ja wohl nicht sein. Hier gibt es eine Technik, die ist schon seit 10 Jahren reif, aber wir nutzen sie einfach nicht sehr effektiv hier in Deutschland. Dann bin ich noch ins Gespräch gegangen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und habe gesagt, hör mal, wir haben gerade diese Idee. Habt ihr da auch Ideen, wie ihr das umsetzen könntet bei euch im Leben? Ist es eine Hilfe? Und dann haben wir da auch ein bisschen rumprobiert. Und dann kam zusätzlich noch die Info, dass Aktion Mensch gerade eine Förderaktion hat, nämlich Inklusion durch Digitalisierung. Und das war ja genau das, was wir vorhatten. Und da passte quasi in dem Moment alles zusammen. Und das war dann die Gunst der Stunde. Und dann hat noch unser Mutterunternehmen Bad Hildesheim e.V. Eben auch gesagt, ja, das finden wir auch gut. Wir unterstützen euch da auf dem Weg. Und dann konnten wir das anfangen umzusetzen.
Das heißt nochmal nur zusammenfassend zu diesem ersten Teil dieses Podcasts. Welche Menschen sind eure Kernzielgruppe? Also ich kann meinen Marketing-Hintergrund nicht ganz verbergen. Und vor allen Dingen, wenn man das versuchen wollte, in einem Satz deutlich zu machen, was ist das Kernproblem eurer Zielgruppe, das ihr versucht zu lösen?
Also erstmal zu den Zielgruppen noch. Also ich glaube, jeder, für den wir eine Hilfe sind, der kann Zielgruppe sein. Wir sind aber in sehr engen Kontakt mit blinden und sehbehinderten Menschen gegangen und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und sind da jetzt auch erstmal festgelegt auf die beiden Zielgruppen. Wie gesagt, es kann noch weitere geben, auch gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen und so weiter. Dann, auch, was war die zweite Hälfte der Frage nochmal?
Was ist sozusagen das Kernproblem, das ihr lösen wollt? Nochmal so in einem kurzen Satz, maximal zwei. Also sind wir, was ist die Erkenntnis, die ihr gewonnen hattet, die dann dazu geführt hat, dass ihr Lösungen anbietet, wie ihr sie anbietet.
Okay, zwei Sätze. Erster Satz, es gibt Barrieren und Hindernisse auf dem Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft. Das gibt es immer noch. Und der zweite Satz, wir bieten sofort und überall Assistenz. Und ich habe keine langen Zeiten, ich muss nichts planen. Also mit Fernassistenz kann man Alter viel effektiver gestalten.
Ja, okay, vielen Dank. Thomas, geht's in die Details?
Okay, also unser nächster Abschnitt dreht sich um eure Dienstleistungen und die Technik, die ihr einsetzt. Meine erste Frage ist, wie genau funktioniert Fernassistenz in der Praxis? Kannst du mal ein konkretes Beispiel geben, wie Nutzerinnen und Nutzer unterstützt werden, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was sie dann genau da erwartet?
Also ein Anwendungsbeispiel ist, dass sich ein Mensch bei uns meldet, weil er ein bestimmtes Anliegen hat. Zum Beispiel, er bekommt Besuch von einem Freund und will wissen, ob der Salat im Kühlschrank noch gut ist, sodass sie ihn gemeinsam verzehren können. Und dazu nimmt er sein Smartphone in der Hand, aktiviert unsere App. Dann melde ich mich und sage, hallo, hier ist Kai von Tower, was kann ich für dich tun? Und er schildert sein Anliegen und dann habe ich mehrere Möglichkeiten von meiner Perspektive als Assistent. Ich habe dann so eine spezielle Ansicht. Ich kann zum einen durch die beiden Kameras gucken, kann die auch wechseln. Dann fragen wir immer, ob wir wechseln dürfen von der normalen Einstellung ist es, dass wir immer die Kamera benutzen, die nach vorne zeigt, also vom Gesicht weg. Und dann gibt es auch ein kleines Geräusch, wenn man umschaltet. Wir können auch Standortdaten auswerten, da fragen wir auch immer nach. Oder wir können Fotos machen. Wir können auch Taschenlampen ein- und ausschalten, die am Handy mit eingebaut sind. Und können dann eben im weitesten Sinne visuell interpretieren und beschreiben. Und das habe ich dann mit dem Salat eben auch gemacht. Und ich sagte, der war noch, ist noch genießbar gewesen. Das hat er dann auch bestätigt. Dann war zum Beispiel dieser Fall erledigt.
Alles klar. Das heißt ganz konkret, es war eine Unterstützung bei der Bewirtung eines Gastes. Ne?
Ja, genau.
Okay. Wo muss ich mich vorher anmelden, um so eine Leistung in Anspruch zu nehmen? Oder habe ich das richtig verstanden, dass es gleich mit dem Anruf klappt?
Also ich muss erstmal die App runterladen im App Store oder Play Store, je nachdem, ob ich Apple oder Android bin. Und dann kann ich die auch nutzen. Momentan sind wir noch in der Pilotphase. Das heißt, wir haben nur an 3 Tagen nachmittags so Spontanzeiten. Man kann aber zusätzlich oder auch exklusiv einfach Termine mit uns machen, wenn man besondere Anliegen hat. Und zum einen können wir über die Smartphones helfen oder unterstützen und zum anderen eben auch mit Fernassistenz. Dann nutzen wir momentan TeamViewer, also Fernassistenz auf dem Computer, Fernzugriff. Und dann helfen wir auch noch bei barrierevollen Dokumenten, dass wir dann da auch gemeinsam mit dem Kunden diese Barrieren überwinden.
Alles klar. Du hast im Halbsatz schon so erwähnt, dass ihr Öffnungszeiten sozusagen habt und nicht 24/7 tätig seid. Ist euer Ziel 24/7 oder soll das so bleiben, dass es sozusagen so etwas wie Geschäftszeiten gibt?
Nee, das Ziel ist definitiv 24/7 und wir müssen das aber aus naheliegenden Gründen langsam und schrittweise aufbauen. Das wird sich vielleicht aber im kommenden Jahr ändern, dass wir auch mit einem Schlag dann zum Beispiel sagen, also vielleicht aber auch zweistufig im ersten Schlag sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht so 14 Stunden jeden Tag erreichbar und im nächsten Schritt dann wirklich 24/7. Dazu braucht man natürlich recht viele FernassistentInnen, die dann da sitzen und Bereitschaft haben.
Warum? Welche konkreten Hilfen wurden dann bisher angefragt? Wie sieht dann so die Hitliste der Unterstützung aus?
Also was oft gibt, ist, ich habe hier Post gekriegt, da sind 5 Briefe, ich will die mal vorsortieren. Was ist Rechnung? Was geht sonst wohin? Oder also zum Teil geschlossene Briefe, zum Teil geöffnete Briefe oder die Frage, was ist Werbung und kann weg sozusagen. Dann gibt es oft Sachen erkennen im Haushalt, welche Farbe hat die Wolle, hatten wir schon mal. Oder ich habe hier so, sagen wir mal, so Sachen aus dem Bad. unterschiedliche Flaschen, die sehr ähnlich sich anfühlen, aber anders aussehen, da mal vorlesen, was da drin ist, oder Inhaltsstoffe von unterschiedlichen Lebensmitteln, da eben auch auf Verpackung was vorlesen. Dann Orientierungsaufgaben, also sehr oft haben wir schon Menschen begleitet, die irgendwo hingegangen sind oder eine Bahnreise gemacht haben. Zum Beispiel haben wir dann vor Ort geholfen, das richtige Klingelschild zu finden oder überhaupt den Eingang von einem Haus oder wieder Orientierungspunkte zu finden, die verloren gegangen waren. Oder auch Passanten auszumachen. Das hatte ich jetzt letzte Woche genau. Da ist dann eine Person von A nach B gelaufen und da ging es dann um eine Straße zu überqueren. Wir helfen nicht bei der Straße zu überqueren. Das geht einfach gar nicht. Viel zu unsicher mit Fernassistenz. Aber wir können natürlich sagen, da von links kommt gerade ein Mensch, der sieht sehr freundlich aus. Sprich den doch mal an, wenn du willst.
Okay.
Und genau, da
Das ist
konnten wir
mein
dann auch.
typisches halblautes Hallo, hallo.
Ja, ich hatte dann den schönen Fall, dass da kam ein Mensch, das sah freundlich aus, aber er trug Kopfhörer. Das habe ich dann auch so weitergegeben.
Okay,
Und
okay, okay.
dann hatte die Person wirklich sehr laut
Unpraktisch.
gerufen. Das fand ich auch ein bisschen witzig, aber es war auch sehr effektiv.
Okay, super. Kann man bei euch auch feste Mitarbeiter als Unterstützung erreichen? Oder ist die Hilfe, wenn sie auch persönlich ist, das habe ich verstanden, so doch eher zufällig gewählt? Also könnte ich mir jetzt sozusagen sagen, ich möchte immer von Kai beraten werden oder ich von Susanne oder XY.
Naja, momentan, wenn man jetzt einen Termin mit uns macht, dann geht es auf jeden Fall. Und ansonsten sind wir auch momentan mit den Mitarbeitern, also wir machen alle Fernassistenz, obwohl wir eigentlich andere Aufgaben auch haben, wie Entwicklung oder ko irgendwas Konzeptionelles oder im PR-Bereich, sodass wir alle genau wissen, wovon wir sprechen. Und wir haben uns natürlich eingeteilt in so Schichten und meine wäre theoretisch jetzt heute Nachmittag von 12 bis 15 Uhr, aber gerade heute Nachmittag haben wir dann getauscht, weil ich noch einen anderen wichtigen Termin habe. Aber klar, das geht und je mehr Leute mehr werden, desto besser geht das auch. Und im Team haben wir auch schon unterschiedliche Vorlieben. Zum Beispiel mache ich auch sehr gerne so Fernassistenz am Computer, weil ich mich auch generell mit dem Computer gut auskenne und bei andere haben wieder andere Vorlieben.
Okay, welche technischen Lösungen setzt ihr ein? Also App, Fernzugriff, KI, wie stellt ihr die Sicherheit und den Datenschutz für die Nutzerinnen und Nutzer sicher?
Also wir haben momentan im Prinzip so drei Softwareprodukte. Das ist einmal die iOS-App für Apple-Geräte, die Android-App für, naja, Android-Geräte halt, Smartphones. Und dann haben wir noch eine Software jetzt für die Assistenz, also die ich dann sehe. Die haben wir alle selbst entwickelt. Naja, sagen wir mal, mit Datenschutz und so ist das. Das eine Schöne, dass man gar keine andere Wahl hat, als das gut zu machen, eigentlich in der EU. Da halten wir auch alles ein, gehen aber meistens noch einen Schritt weiter. Wir wissen zum Beispiel von vielen Surfern, die in Deutschland stehen, wo wir auch eigentlich wirklich die Hausnummer kennen. Dann ist es so, dass wenn wir jetzt einen Call hätten über die App, das ist einfach nur ein Stream und sämtliche Daten sind hinterher wieder weg.
Okay.
Also auch jetzt, wenn du die App installierst, dann kannst du so Angaben machen wie Vorname, Nachname, kannst du ja auch was ausdenken, nicht Mickey Mouse nennen oder so. Hauptsache, wir haben halt einen Namen, können da jemand ansprechen oder du kannst auch eine Telefonnummer angeben, was manchmal recht sinnvoll ist, weil es leider in Deutschland auch noch irgendwelche Funklöcher gibt. Und wenn du da jetzt gerade im Wald spazieren gehst und irgendwo reinläufst, kann es gut sein, das Internet und somit unsere Verbindung geht vielleicht nicht. Aber der normale Mobilfunk würde gehen und dann kann man noch mal kurz, würden wir noch mal anrufen und sagen, ist gerade abgebrochen, wie sieht's aus, wenn das gewünscht ist. Aber auch die Daten sind nur auf dem Gerät gespeichert. Wir bekommen sie nur zu sehen in dem Moment und dann sind sie auch wieder weg. Also wir haben momentan nur sehr wenige Daten von den Nutzenden und wollen auch gerne da wirklich super vorbildlich sein, einfach was die ganzen Daten angeht.
Toll, sehr schön. Ja, Emanuel, magst du jetzt mal den Abschnitt 3 springen?
Ja, kommen wir zu den Ressourcen. So eine Serviceleistung steht und fällt ja mit den Menschen, die sie dann erbringen. auf Basis der technischen Lösungen, die ihr entwickelt habt. Welche Berufsgruppen befinden sich unter den Assistenten und werden die in bestimmter Form ausgebildet oder nach welchen Kriterien werden die rekrutiert? Oder ja, wie ist da die Situation bei euch?
Genau, also zum einen gibt es, wir orientieren uns an kompensatorischer Assistenz. Das ist so ein Begriff aus dem Sozialgesetzbuch. Da werden auch Qualitätskriterien beschrieben, was diese Menschen mitbringen müssen. Das ist auch ein bisschen breit gefächert. Das heißt, da steht zum Beispiel drin, dass es zum einen hilfreich sein kann, wenn es Leute sind, die Peer-Erfahrung haben, also die selber Betroffene oder Angehörige von Betroffenen sind. Also wir haben auch SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen, die bei uns mitarbeiten. Das ist natürlich auch toll, wenn man im sozialen Beruf schon mal gearbeitet hat oder die Ausbildung hat. Und dann haben wir eine Ausbildung entwickelt, die darauf dann aufbaut. Das heißt, da kommen dann auf jeden Fall so Themen dazu wie Lebenswelt, wie orientiert sich ein blinder Mensch im Alltag, dann auch Sachen zum Thema Sicherheit generell, zum Thema Datensicherheit und auch, ja, wie benutze ich zum Beispiel Google Maps effektiv, sodass ich Menschen auch von A nach B lotsen kann, also was Orientierungspunkte angeht oder naja, nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein ungefährliches Areal, eine große Wiese und man will von A nach B kommen. Also wie kann ich einen Mensch gut navigieren? Zum Beispiel auch, wie kann ich Menschen gut anleiten, das Handy auszurichten, also die Handykamera, sodass wir gut sehen können. Das ist gar nicht so ohne. Also wir arbeiten dann zum Teil halt mit Uhrzeiten oder mit Vergleichsangaben, eine Handbreit nach links oder so. Und da kommt dann einiges zustande. Vor allem Training ist auch wichtig. Also, dass Menschen, bevor sie jetzt da bei uns Fernassistenz machen, auch das oft trainiert haben, so im Spielerischen, sagen wir mal. Und das reflektieren wir dann immer. Ja, das ist so plus minus das.
Ja, super. Ihr bezeichnet euch selbst auch als inklusives Team. Heißt das, dass ihr Menschen mit Behinderungen als Assistenten beschäftigt?
Genau, wir haben sowohl Menschen mit Behinderungen als Assistenten, als auch Menschen, also wir haben zum Beispiel einen blinden Menschen, der ist als Berater und auch so als Networker bei uns mit dabei. Dann haben wir auch Menschen mit Sehschwierigkeiten und einen, der fast erblindet ist. Also zum Teil Menschen aus der Zielgruppe, aber auch Menschen mit anderen Behinderungen.
Okay. Und inwieweit sind die sozusagen an der Front, das heißt dann am Telefon?
Also es schließt sich natürlich aus, wenn ich zur Zielgruppe gehöre, kann ich nicht Assistent sein. Das heißt,
Klar.
es sind dann Menschen mit anderen Behinderungen, die
Genau.
als Assistent auch mitarbeiten können. Zum Beispiel jetzt vielleicht eine psychische Erkrankung, die zur Behinderung wird, oder sehr viel Körperliches geht dann natürlich auch, wo man sagen kann, das ist ja eigentlich toll, man kann im Homeoffice arbeiten, wenn man mobilitätseingeschränkt ist oder so.
Gut. Ja, schön. Also im Grunde genommen, ja, kann ich wirklich damit rechnen, professionelle Hilfe zu erhalten. Kommen wir zur Finanzierung und, sage ich mal, zur Tragfähigkeit auch eures Geschäftsmodells. Wie finanziert ihr euch zurzeit?
Momentan sind wir noch bis Ende Januar Modellprojekt der Aktie und Mensch Stiftung, eben in dem genannten, in der genannten Förderaktion. Das heißt, wir haben da von der Aktie und Mensch Stiftung Geld bekommen. Zusätzlich zahlt Bad Hildesheim noch recht viel dazu, beziehungsweise stellt Ressourcen zur Verfügung. Und das macht es im Großen und Ganzen momentan aus. Genau, aber das muss sich dann eben ändern, wenn es nächstes Jahr weitergeht ohne Aktien- und Mensch-Stiftung.
Heißt das dann auch, dass ihr die Kostenfreiheit, also bisher ist der Service ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich kostenfrei, dass ihr dann das aufgeben müsst und auch von den Nutzern Beiträge oder ins Abonnement gehen müsst oder wie auch immer.
Ja, momentan übernehmen wir noch die Kosten für alle KundInnen. Und das wollen wir jetzt nach und nach oder müssen wir auch nach und nach ändern. Also das heißt, es wird dann ab nächsten Jahr was kosten. Aber auch, also gibt natürlich nach wie vor Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Und wir wollen jetzt demnächst auch schon mal so einen kleinen Piloten starten mit einem kleinen Bezahlmodell, wenn man das möchte, sodass also nach wie vor alles, was wir jetzt kostenlos anbieten, auch dann kostenlos anbieten werden. Es ist eher so eine Unterstützermöglichkeit, sodass jemand sagen kann, ach, ich finde es gut und es muss ja irgendwie bezahlt werden. Dann zahle ich auch mal 10 € pro Monat und bekomme die gleiche Leistung, die ich auch bekommen könnte, wenn ich nichts bezahle oder so. So in die Richtung wollen wir mal ein bisschen vorstoßen, einfach weil auch Kunden uns angesprochen haben und gesagt haben, ich würde gerne was bezahlen, wie mache ich das? Und jetzt haben wir auch schon Spendenbutton gemacht, aber wir wollen auch mal so ein kleines Abo-Ding ausprobieren. Genau.
Naja. Ja, ich denke, es ist, kann langfristig ohne das natürlich nicht gehen, dass auch die Nutzer sich beteiligen. Gibt es Überlegungen, dann weiter, sage ich mal, an der Sponsorenfront, wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber für zusätzliche Finanzquellen zu sorgen? Seid ihr eigentlich eine gemeinnützige Unternehmen?
Ja, wir sind bei,
Oder
ja, also Bad Hildesheim e.V. ist ein gemeinnütziges Unternehmen und das berechtigt uns natürlich Fördergelder anzunehmen für den Bereich der Wohlfahrt. Und gleichzeitig haben wir aber parallel auch jetzt noch eine Gesellschaft ausgegründet, die nicht gemeinnützig ist, weil es durchaus auch attraktiv für privatwirtschaftliche Investoren sein kann, hier einzusteigen. Hier kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen eine Softwareentwicklung und zum anderen eine innovative Assistenzlösung, die auch, sagen wir mal, vielleicht auch für Unternehmenskunden interessant sein kann. Und das sind wir quasi auf allen Kanälen unterwegs, um da die Finanzierung für nächstes Jahr sicherstellen zu können.
Noch in dem Zusammenhang, wir lasen irgendwo, dass bis Ende des Jahres eine bundesweite Verbreitung angestrebt werden soll. Heißt das im Umkehrschluss, dass ihr bisher nicht bundesweit vertreten seid?
Ach so, ich weiß nicht, wo das steht. Also wir arbeiten jetzt schon genauso stark in Deutschland wie in Österreich. Und
Okay.
das heißt, das ist schon gegeben.
Genau, also es gibt schon die bundesweite Verbreitung, jeder in Deutschland
Ja.
kann euch nutzen. Das ist doch wichtig für unsere Zuhörer. So, Thomas,
Okay,
jetzt
im
bist du
letzten
wieder dran.
Abschnitt möchte ich dir, lieber Kai, einige Infos zur gesellschaftlichen Wirkung, die heute so gerne als Impact bezeichnet wird, und zur Zukunft des Projektes entlocken. Ein Mitbewerber, mit dem ihr euch mit Sicherheit auseinandergesetzt habt, ist ja Be My Eyes. Was unterscheidet euch Tower Fernassistenz von Be My Eyes?
Also Be My Eyes, mit denen haben wir schon öfters gesprochen auch. Die bieten einen Service, in dem freiwillige Menschen, blinden und sehbehinderten Menschen helfen. Und der Service geht von Handy zu Handy. Und das bedeutet, ich habe die App von Be My Eyes installiert und bin jetzt zum Beispiel ein freiwilliger Helfer. Das heißt, kann es einfach sein, irgendwann am Tag ruft da jemand an und ich kann ihm dann in seiner Situation helfen. Das bedeutet, ich kann manche Sachen auch nicht tun. Ich kann zum Beispiel ich habe überhaupt keine Standortdaten des anderen zur Verfügung. Ist auch logisch. Hier geht es ja um zufällige fremde Freiwillige. Da will man ja nicht alle Daten irgendwie mitteilen. Dann bin ich vielleicht auch in einer Situation, in der ich gar nicht optimal ausgestattet bin, um zu helfen. Also wie gesagt, ich habe auch nur so einen kleinen Bildschirm vor mir. Das ist so der Nachteil. Der andere kleine Nachteil ist auch, dass viele Leute sagen, Mensch, wenn ich jetzt zu Hause bin, ist mir das auch vielleicht nicht koscher genug, um Be My Eyes da anzurufen, also zufällige Fremde. Ansonsten auf der Plusseite ist natürlich toll, es ist ein gigantisch großes Netzwerk, es machen super viele Leute mit. Beamer Ice ist einfach ein super Laden auch, mit einer tollen Führung. Und die entwickeln sich auch gut weiter und probieren jetzt auch KI zu integrieren und sowas. Also ich würde sagen, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis und was uns vor allem wichtig ist, ist, dass ein Mensch mit Behinderung einfach selber immer entscheiden soll, was er gerne für ein Werkzeug hätte und wofür und wen er dann nutzen will. Und dazu ist einfach Vielfalt auch nötig und wir sind halt ein professioneller Anbieter und sind vielleicht effektiver und können viele Sachen auch erledigen und andere. Und Beamer Ice hat natürlich auch seine Berechtigung.
Okay. Zweite Sache. Wir sprachen ja schon über Abrechnung. Könntest du dir auch vorstellen, dass ihr eine Abrechnung über Leistungsträger darstellen könntet? Also du hast vorhin sowas gesagt, es könnte auch was Professionelles sein. Und dann hast du auch gesagt, Business to Business, hatte ich jetzt so gehört im Hintergrund. Würde das bedeuten, dass man dann auch vielleicht irgendwie Leistungsträger sozusagen da und Leistungsträger, also die Kostenträger zusammenbringt irgendwie?
Ja, also wir haben da auch schon mit unterschiedlichen Leistungsträgern gesprochen und grundsätzlich spricht da erstmal nichts dagegen. Und theoretisch könnte man Fernassistenz mit einem persönlichen Budget bezahlen oder wir könnten vielleicht auch für Unternehmen die Assistenzleistungen anbieten, als Fremddienstleister auftreten. Oder theoretisch besteht auch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir werden selber Leistungserbringer. Dazu muss man halt einige Prüfungen bestehen und ein paar Konzepte schreiben. Und eben eine gewisse Qualität sicherstellen, dass wir dann direkt mit einem Leistungsträger abrechnen könnten. Also die Option haben wir alle im Blick und haben irgendwie auch alle Möglichkeiten mal durchdekliniert. Wir sind da parallel weiter am Arbeiten, dass wir an der Stelle weiterkommen, und suchen da auch noch nach weiteren Pilotprojekten, mit denen wir genau das mal ausprobieren wollen.
Okay. Wie kann dann das Projekt die Teilhabe auch und gerade von Menschen in der dritten Lebensphase, also älteren Menschen, verbessern? Ist sozusagen dir das Ziel eine bessere Teilhabe, erhöhte Barrierefreiheit oder so? Was würdest du sagen, ist so das dahinterstehende Ziel hinter dem ersten konkreten, was ich schon von dir erfahren habe?
Also für Menschen in der dritten Lebensphase,
Ja,
wie viele gibt es denn
die
eigentlich?
auch nicht. Naja, man könnte auch sagen Ältere, deswegen habe ich auch reingeschoben, Ältere. Also
Ja.
ich sage jetzt mal, Kindheit, Adoleszenz wäre für mich, Kindheit wäre oder Jugend wäre das eine, Adoleszenz und dann die älteren Mitbürger.
Ja, also zum einen, glaube ich, gibt es manchmal Anfragen, die mit Fernassistenz sehr schnell zu lösen sind, vielleicht in 4 Minuten. Und ich kann aber, keine Ahnung, irgendwas am Computer hängt. Ich komme nicht weiter mit einer Aufgabe, die ich unbedingt abschließen will. Oder zu Hause gibt es irgendeine Fehlermeldung von einem digitalen Gerät. Ich kann sie nicht interpretieren. Auch da könnte ich jetzt irgendeinen Dienst anrufen oder den Sohn oder die Tochter, die vielleicht eine halbe Stunde weit weg wohnt. Und dann wird mir vielleicht später geholfen, wenn irgendjemand irgendwann mal Zeit hat. Von der anderen Perspektive her muss ich dann als Sohn da irgendwie hinfahren, helfe natürlich gerne meinen Eltern, aber es kostet mich vielleicht auch insgesamt 1 Stunde Fahrzeit und vor Ort, also es wäre mit Fernassistenz schneller gegangen, muss man so zu machen, sagen. Dann ist ein anderes Ding noch, ich komme ja vielleicht vermehrt in die Situation, dass ich mir helfen lassen muss. Und dann kann es eben passieren, dass Angehörige auf einmal eher zu Helfenden werden und ich die Augenhöhe verliere, was vielleicht sehr schade ist. Und dann könnte es durchaus sein, dass ein Mensch sagt, nee, ich möchte mir für die Sachen gerne einfach von Fernassistenz helfen lassen. Dann muss ich hier meine Angehörigen nicht belasten damit. Und so, dass wir dann mehr auf Augenhöhe bleiben und länger. Zusätzlich denke ich, gerade was so Demenz angeht oder Alzheimer, dass es da vielleicht am Anfang auch Phasen gibt, wo wir deutlich einen Mehrwert bringen können, weil wir einfach da sind, um Menschen zu unterstützen, Orientierung geben können, sie wieder nach Hause bringen können und sodass Menschen noch länger selbstständig sind. Ich glaube, das ist so der größte Benefit.
Super. Das mit der Augenhöhe innerhalb der Familie oder des Paares war für mich auch eine ganz wichtige Sache. Also bin noch nicht so lange betroffen, ich bin erst 2 Jahre betroffen. Und das war für mich eine der wichtigsten Sachen, dass man sozusagen die Rolle meiner Frau definiert als die Rolle meiner Frau und nicht als die Rolle einer Hilfskraft oder was weiß ich oder einer Pflegerin, ja. Weil das, glaube ich, die Beziehung langfristig ein bisschen stark belastet. Also das kann ich gut nachvollziehen, finde ich ein tolles Beispiel. Gut, zum Schluss muss ich dir erzählen, wir haben außerdem, dass wir sozusagen Emanuel und mich dabei haben, auch noch eine Fee dabei. Und diese Fee erlaubt dir heute 3 Wünsche für die Tower-Fernassistenz bekannt zu geben. Wir hoffen, dass sie dir auch erfüllt werden. Und du darfst die jetzt nennen. Was möchtest du haben, um Tower Fernassistent weiterzubringen?
Ja, also zum einen wäre es ein Traum, wenn es immer mal der ganze Sozialbereich, die ganze Wohlfahrt auch mit mehr Geldern ausgestattet wird, dass da einfach viele Finanzen und viele Möglichkeiten, viel Energie und Kraft auch von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird, dass man auch wirklich mal mehr Barrieren abbauen kann, mehr Teilhabe erreichen kann. Das ist momentan, fühlt sich das eher traurig und rückläufig an. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn wir auch die nächsten Jahre gut finanziell ausgestattet sein könnten, um halt einfach auch einen super Job zu machen mit dem, was wir vorhaben. Und wir wollen das gerne als Inklusionsunternehmen umsetzen. Und da möchte ich auch ein Unternehmen haben, wo es nicht nur um Leistung geht, sondern wo man auch Gemeinschaft hat und Spaß am Mitarbeiten. Das wirkt sich dann ja auch auf die Qualität aus. Und der dritte Wunsch ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich wünsche mir natürlich am allermeisten, dass wir auch technische Hilfen entwickelt bekommen, die Menschen wieder sehend machen und die direkt dann die Lebensqualität nochmal deutlich erhöhen können oder auch viel besser erhöhen können als einfach Fernassistenz. Wir sind ja auch wieder als kompensatorische eben ein Ausgleich, wenn wir als kompensatorische Assistenz antreten. Das finde ich natürlich auch toll und da gibt es ja auch schon Entwicklungen, wo man hoffen kann, dass vielleicht in 10 Jahren die Welt noch mal anders aussieht.
Das waren ja interessante Wünsche. Wir werden der Fee sagen, dass sie die alle erfüllen möchte für dich.
Sehr gut, sehr gut.
Okay, ich habe ganz am Ende noch eine Frage. Ich war vor kurzem, vielleicht vor ein paar Wochen, bei euch bei dieser Karikaturbeschreibung.
Ach ja.
Und das ist ja auch ein Mittel, um euch bekannt zu machen. Macht ihr noch mehr solche verrückten Sachen?
Ach, ja, genau. Und wir machen auch Sachen, die uns Spaß haben. Also wenn Mitarbeitende sagen, ach, guck mal hier, Karikatura, das mag ich sehr. Und da könnte man doch mal machen. Da machen wir sowas gerne. Wir waren jetzt auch gerade am Dienstag, also vorgestern, bei Kassel Inklusiv. Das ist ein großes Fest gewesen, wo es um inklusiven Sport geht. Wir haben nämlich noch parallel so ein kleines Tandem-Projekt angefangen, wo wir zum einen sehende Piloten suchen und blinde oder sehbehinderte Stoker, also die hier hinten fahren. Da hat nämlich ein Mitarbeiter von uns, Andreas Lohse, das vorher auch immer schon gemacht und jetzt haben wir da auch noch ein paar Tandems besorgt und bauen hier so ein kleines Netzwerk auf, wo wir Menschen zusammenbringen. Das ist so, glaube ich, das, was gerade vor der Haustür liegt. Und mit der Karikatura geht es auch nochmal weiter. Ende September machen wir da nochmal was zu.
Okay. Ja dann, Emanuel, magst du da Schlussrunden machen?
Ja, gerne. Ja, also mein Resümee unseres netten und umfangreichen Gespräches heute war wirklich Tower-Fernassistenz muss man mal ausprobieren. Und vor allen Dingen, solange es noch kostenfrei ist, man kann eine professionelle Hilfe auf der anderen Seite erwarten. Man kann sich vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Angeboten im Hinblick auf den Datenschutz sicherer sein, weil das Unternehmen in Deutschland und damit auch im EU-Raum tätig ist und obendrein sich offensichtlich selbst auch noch verpflichtet hat, darüber hinaus besonders sorgfältig mit den Daten umzugehen. Eine tolle Bereicherung des Marktes. Ich werde es sofort ausprobieren und kann nur allen anderen auch raten, das mal zu tun. Also, ganz herzlichen Dank, Kai, für diesen schönen Podcast, dieses Gespräch, diese Erläuterung. Und ich wünsche euch viel Erfolg, schnellen Erfolg und einen guten Übergang von der Spendenphase in die sozusagen dann Selbstständigkeit, in die selbsttragende Phase dann ab nächstem Jahr. Alles Gute und nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für deine Wünsche und dein Feedback. Das freut mich natürlich sehr und danke auch, dass ich hier sein kann.
Okay, und dann sage ich Tschüss.
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 Hausmeisterei. Jetzt gehen wir von Kassel nach NRW und dann nach Berlin. Die Hausmeisterei hat heute drei Stichpunkte: App-Entwicklung, Schrägstrich App-Entwickler, das Berliner Verwaltungsgericht und das Geräuschrätsel. Und in dieser Reihenfolge erfolgt auch die Bekanntgabe der ganzen Infos dazu. Punkt 1, NRW. Im August dieses Jahres berichteten wir über die Apps vom KI-Zentrum für Blinde und Sehbehinderte in NRW. Ich selbst nutze eine dieser Apps im Alltag und habe am Mittwoch vor unserem Nationalfeiertag einen Fehler bemerkt. Am Donnerstag habe ich Jörg Balters geschrieben, das ist der Entwickler, und am Freitagvormittag, ein Feiertag, war der Fehler behoben. Ich kann nur sagen, würden doch alle Großen in der IT-Branche so flink, so wieseflink reagieren. Hut ab und Grüße gehen raus an Jörg Balters. Der zweite Punkt lässt uns nach Berlin wandern. Der ABSV klagte in Berlin vor dem Verwaltungsgericht gegen die, ich verkürze jetzt mal, allenthalben herumstehenden E-Roller, sprich E-Scooter. Die Erlaubnis des Senats für die Betreiber sollte eingeschränkt werden. Ich war zusammen mit rund 100 Personen im Plenarsaal des Gerichts, darunter sehr, sehr viele mit einem Langstock, und habe dem ABSV dort den Rücken gestärkt. Ich hatte natürlich auch persönlich die Hoffnung, ein bisschen Genugtuung für meinen Schmerz und nach meinem Sturz über einen solchen E-Scooter zu erhalten. Das hat leider nicht geklappt, jedenfalls nicht in diesem Fall, da die Klage als nicht zulässig betrachtet wurde, wenn ich die Erklärung des Vorsitzenden Richters, Stefan Großkreutz, richtig verstanden habe, der übrigens das sehr, sehr gut begleitet hat für Menschen, die juristische Laien waren. Die Klage des Vereins wurde dann zurückgezogen, aber das hier wirklich für mich Berichtenswerte kommt eigentlich jetzt, nämlich die Art und Weise, wie das Gericht sich auf Menschen mit Behinderung, auf uns eingestellt hat. Es war wirklich bemüht, den nicht sehenden Zuschauern im Publikum den Prozess verständlich zu machen. Alle Richter stellten sich persönlich vor, damit man sie hinterher an der Stimme erkennen konnte. Überhaupt hat das Gericht vom Eingang bis zum Saal und auch im Saal sich richtig, also hatte richtig nachgedacht, hatte, ich will nicht sagen bemüht, sondern sie hatte richtig nachgedacht. Es war ein Posten aufgestellt an jeder Ecke, wo man abbiegen musste. Und es wäre da mal war, extrem verwinkelt. Also man muss da mehrmals abbiegen. Und immer stand jemand da und hat gesagt, jetzt bitte rechts, jetzt bitte links. Also wir sind super in den Saal gekommen. Und auch im Saal war ein sehr auskunftsfreudiger Beamter, der uns sozusagen über die Gepflogenheiten im Saal unterrichtet hat. Und außerdem war die Sprecherin des Gerichts, Anna von Oetting, die selbst Richterin in einer der Kammern, die hat uns in den Verhandlungspausen noch so einiges erklärt. Was ich damit sagen will, ist, Und da bin ich nicht der Einzige. Unsere ganze Reihe war da beeindruckt von diesem Aufwand, der dort für uns betrieben wurde. Und vor allen Dingen die Haltung, die dahinter steht, die finde ich total toll. So ermöglicht man gesellschaftliche Teilhabe auch in schwierigen Dingen. Man muss viel erklären, man muss zusätzliche Ressourcen einsetzen, aber es geht. Und das fand ich richtig toll von dem Gericht. Hut ab vor dem Gericht. Und auch der dritte Punkt spielt in Berlin. Jetzt wird es wieder ein bisschen lustiger, nicht so ganz politisch. Das Geräusch vom letzten Mal kam wieder aus meinem Umfeld. Bei uns im Haus werden die Balkone instand gesetzt. Von dieser Aktion stammen auch die Töne beim letzten Mal. Es handelt sich um ein elektrisches Stemmeisen. Kangohammer war zu raten. Ein Presslufthammer wäre wahrscheinlich auch durchgegangen, hat keiner geschrieben. Jetzt kommt also das neue Rätsel. Bitte Ton ab. Es ist ein typisches Herbstgeräusch. Sie haben es sicher erkannt. Um sich einen Thermobecher auch für die kalte Jahreszeit zu sichern, schreiben Sie an folgende E-Mail-Adresse. Dann sind Sie auf jeden Fall im Lostopf mit dabei. Podcast@sehenimalter.org. Alles klein und zusammengeschrieben. An dieser Adresse können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenwünsche senden. Oder was Sie uns sonst über den Podcast zu erzählen haben. Das Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like, jedes Abo unseres Podcasts und natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen. Da sind wir ganz unbescheiden. Zum Schluss, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im November wieder heißt, herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.